Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin im Medizinressort. Zu Beginn der heutigen Podcast-Episode möchte ich Ihnen einen Fallbericht vorstellen. Es geht um eine 29-jährige Frau. Sie klagt über wiederkehrende Anfälle, bei denen sie das Gefühl hat, dass ihr Körper immer größer und größer wird, bis er schließlich den ganzen Raum einzunehmen scheint. Manchmal hat sie aber auch das Gefühl, dass sie immer kleiner wird und völlig in sich hineinschrumpft. Kommt das Ihnen irgendwie bekannt vor? Dann wahrscheinlich aus dem Kinderbuch Alice im Wunderland. Dort beschreibt nämlich der Autor Lewis Carroll, wie Alice ihre Größe verändert, wenn sie bestimmte Flüssigkeiten trinkt oder Kekse isst. Daher sprechen wir heute auch vom Alice im Wunderland-Syndrom, wenn Menschen genau dieses Gefühl haben, dass sich ihr Körper verändert, ohne dass er dies in Wirklichkeit tut. Das ist aber noch nicht alles. Welche Symptome beim Alice im Wunderland-Syndrom noch auftreten können, woher diese kommen und wann eine Therapie angeraten ist, dazu spreche ich heute mit Privatdozent Dr. Tim Jürgens. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie am KMG-Klinikum Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern und außerdem Präsident der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Guten Tag, Herr Jürgens.
Guten Tag, Frau Schudock.
Herr Jürgens, ich habe ja schon gerade einiges vorweggenommen. Können Sie trotzdem bitte noch mal in Ihren Worten erklären, was das Alice im Wunderland-Syndrom eigentlich genau ist?
Vorab muss man sagen, es gibt heute keine offizielle Definition, was das Alice im Wunderland-Syndrom genau ist. Aber der Erstbeschreiber, das war der psychiatrische Kollege aus England, ein Herr Todd, der hat eigentlich damals schon basierend eben auf den Schilderungen im Alice im Wunderland Buch so ein paar Kriterien aufgestellt, die heute eigentlich noch so als, ja, als das Maß der Dinge gelten. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Quellen, die dann andere Definitionen vorschlagen. Aber nach diesem Herrn Todd ist eigentlich das Kernphänomen beim Alice in Wonderland ein gestörtes Körperschema. Und dieses gestörte Körperschema zeichnet sich aus durch eine veränderte Wahrnehmung der Körpergröße. Das hatten Sie ja in dem Intro auch schon erwähnt. Man füllt den ganzen Raum aus. Des Gewichtes, der Form des Körpers, aber auch der Position im Raum. Also es gibt auch Patienten, die berichten, dass sie dann so Art in den Raum reinschweben. Das ist so eigentlich das Kernmerkmal. Dann gibt es noch so assoziierte Phänomene, die eigentlich meistens mit auftreten. Das ist so ein Gefühl von Depersonalisation, das so eine Art, so eine traumartige Störung der Selbstwahrnehmung, wenn man auch das Gefühl hat, dass man so den eigenen Körper fast schon verlässt, sich von außen betrachtet, so man nennt das auch Out-of-Body-Experience, das ist das eine. Und dann das Phänomen der Derealisation, dass man also die Umwelt nicht mehr als reell wahrnimmt, sondern ein komisches Gefühl hat, dass die irgendwie irreal ist, dass die seltsam ist und die nicht mehr so kennt. Das sind so die beiden Begleitphänomene noch. Was es immer auch noch gibt, und das ist das, was oft eben so mit dem reinen Alice in Wonderland-Syndrom verwechselt wird, sind so visuelle Wahrnehmungsstörungen, wo man zum Beispiel das Gefühl hat, dass Gegenstände größer oder kleiner sind oder näher oder weiter entfernt sind. So, wenn man an Michael Ende, Herrn Turtur denkt, den Scheinriesen, das wäre so ein Beispiel für so Pelopsy. Telopsy, das ist eben so eine gestörte Wahrnehmung in der Entfernung oder Nähe. Und das sind so Dinge, die oft auch noch mit dem Alice in Wonderland assoziiert werden, die aber keine Kernsymptome sind. Also das Eigentliche, um es nochmal zusammenzufassen, ist diese gestörte Wahrnehmung des Körpers, eben bezogen auf die Form vor allem, auf die Größe, aber auch aufs Gewicht und die Position im Raum.
Wenn man also etwas anderes quasi im selben Raum sieht, würde das jetzt erstmal nicht in diesen Komplex Alice im Wunderland-Syndrom fallen?
Das ist immer eine Wahrnehmung bezogen auf den eigenen Körper. Mhm. Das hatten Sie ja sehr schön formuliert. Wir hatten auch mal, wenn man einen Fallbericht publiziert zu dem Thema, das war eine junge Krankenschwester, die sich wegen Migräne bei uns in Behandlung befand und wir hatten sie auf das Medikament Topiramat eingestellt. Und das funktionierte sehr gut und irgendwann haben wir gesagt, na, steigern wir von 50 auf 75 Milligramm, vielleicht wird
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung.
Dann noch besser. Und das hat auch gut funktioniert, aber als sie dann zur Verlaufskontrolle kam, können wir es weitermachen. Gespräch war fast zu Ende und die wichtigen Dinge kommen ja immer beim Rausgehen. Sie wollte rausgehen, drehte sich um und sagte, sie müssten mir doch noch irgendwie was erzählen, auch wenn auf die Gefahren, dass ich sie für verrückt halte. Und beschrieb dann eben was ganz Ähnliches, dass ihr Kopf immer größer würde, dass dabei der restliche Körper schrumpfen würde. Oder dass alternativ ihre Hand, wenn sie so im Bett liegen würde und so kurz vorm Einschlafen wäre, dann eben das Gefühl hätte, dass die immer größer und auch schwerer würde und dass der restliche Arm aber schrumpfen würde. Und das fand sie so irritierend, dass sie sich wieder fast gar nicht getraut hat, mir das zu erzählen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, bei dem wir auch als Ärzte oft eine Fehlwahrnehmung haben, weil ich glaube, viele Patienten berichten uns sowas gar nicht, weil es ihnen einfach zu peinlich ist, weil so eine seltsame Wahrnehmung ist, dass sie sich Angst haben, dass man sie dann irgendwie für psychiatrische Patienten hält und deswegen das gar nicht berichten. Haben dann dieses Topiramat damals reduziert und dann bildete sich das Ganze auch wieder zurück und dann sind wir sozusagen, um das zu belegen, dass es vom Topiramat kam, haben quasi damit einverstanden, das nochmal auf diese 75 Milligramm hochzudosieren und dann traten identische Beschwerden wieder auf, sodass wir es dann wirklich auf das Medikament zurückführen konnten.
Da haben Sie jetzt schon was Wichtiges gesagt, und zwar eine der Ursachen benannt, durch die das Alice im Wunderland-Syndrom auftreten kann, nämlich durch verschiedene Medikamente. Was gibt es denn sonst noch für Ursachen für diese Symptome?
Also ich glaube, ganz häufig ist es eben mit einer Migräne assoziiert. Das muss man eben sagen, nicht zwingend mit einer Migräne-Aura. Was aber auch so, wenn man in die Literatur schaut, man häufig sieht, dass es eben auch häufig die Epstein-Barr-Virus-Infektionen sind. Es erklärt vielleicht auch, dass es eben ganz viel Literatur zu Kindern gibt. Es sind auch Kinder, die das dann haben, aber auch andere Erreger, so Grippeviren, also Influenza A, Coxsackie-Virus, auch Scharlach zum Beispiel. Das ist eine Gruppe so mit eben infektiösen Erkrankungen. Es gibt aber eben auch, da gibt es auch Literatur aus den 70ern, 80ern, LSD oder andere Halluzinogene, die solche Wahrnehmungsphänomene wie beim Alice-in-Wunderland-Syndrom eben induzieren können. Es gibt auch Schlaganfälle zum Beispiel, insbesondere Temporallappen betreffende Schlaganfälle. Aber auch epileptische Anfälle. Es gibt Patienten mit einer Depression, die solche Symptome ausbilden können. Also man sieht, es ist ein ganz breites Spektrum an Krankheiten, die aber wahrscheinlich alle in irgendeiner Weise die Erregbarkeit des Gehirns, zumindest passagier, so beeinflussen, dass so ein komplexes neuropsychologisches Phänomen eben auftreten kann.
Sie haben gerade schon gesagt, dass die Prävalenz natürlich schwer zu erfassen ist, weil Personen, die sowas erfahren, vielleicht auch nur ein, zwei Mal im Leben, damit natürlich nicht direkt zu ihren Ärztinnen und Ärzten gehen. Was ist denn Ihre Erfahrung jetzt vielleicht insbesondere im Zusammenhang mit Migräne? Wie häufig sind denn Menschen von diesen Alice im Wunderland-Symptomen betroffen?
Es ist furchtbar schwer zu quantifizieren. Wie gesagt, wir hatten, als ich noch in Hamburg gearbeitet habe, mal so eine Umfrage gemacht bei Migränepatienten aus unserer Ambulanz und haben es mit Gesunden verglichen und haben mal geguckt, wie häufig oder was für Phänomene treten denn überhaupt bei der Migräne auf, was für Phänomene sind eher mit der Migräne-Aura assoziiert, welche Phänomene, die eben so visuell erstmal wahrgenommen werden oder auch Wahrnehmungsstörungen treten, haben keine sichere Assoziation zu Migräne. Und was wir schon zeigen konnten, ist, dass eben die Migräne selber eben hochgradig oder statistisch signifikant assoziiert war eben mit einer gestörten Wahrnehmung von der Körpergröße, des Körpergewichtes, also eben so einem Kernmerkmal, wie wir es auch beim Alice in Wonderland-Syndrom finden, aber auch veränderter Wahrnehmung eben der Körperform. Also man kann das schon sagen, das waren aber ja Häufigkeiten, die jetzt überschaubar waren. Ja. Wir haben Patienten befragt, das waren 150 Migränepatienten ohne Aura und 70 mit Aura, ob sie das jemals in ihrem Leben hatten. Und diese veränderte Wahrnehmung des Körpergewichtes haben ungefähr 20% der Patienten angegeben. Die veränderte Wahrnehmung des Körpergewichtes waren etwas mehr, das waren etwa 50% der Patienten. Aber wie gesagt, das war eine hochselektierte Patientengruppe. Ich glaube, was man feststellen kann, was man vereinfachend sagen kann, das ist ein Phänomen, was relativ selten ist. Ja. Aber wie gesagt, mit diesem Bias, dass es eben ist mir keine Studie bekannt, wo man das wirklich mal in der Bevölkerung, also epidemiologisch, irgendwie versucht hat, die Häufigkeit festzustellen. Das bleibt ein seltenes Phänomen und ist sicherlich auch so, dass sowas eher nur kurzzeitig mal auftritt bei Patienten, eben im Rahmen von solchen vorübergehenden Erkrankungen ja meistens, und dass man es dann wieder eben nie wieder hat. Und das macht natürlich noch mal schwieriger, das zu erfragen, denn was man regelmäßig hat, daran erinnert man sich, was man nur selten hat.
Das schließt jetzt ganz gut an die nächste Frage an. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, eine Patientin oder ein Patient würde jetzt wahrscheinlich in erster Linie in die hausärztliche Praxis kommen und von diesem Symptom schildern. Ist jetzt direkt eine umfassende Anamnese angeraten, inklusive Bildgebung und Einbeziehung jeglicher Fachärztegruppen? Oder sollte man erstmal abwarten und auf eine wiederkehrende Symptomatik warten?
Naja, als Neurologe bin ich natürlich so ein bisschen beruflich da verdorben und ich würde natürlich auf jeden Fall schon dann Diagnostik anstreben. Denn es können ja eben auch Punkte dabei sein, die eben doch durchaus auch unerfreulich sind, wie ein Schlaganfall zum Beispiel, ja, oder wie eine Epilepsie, die man erkennen und behandeln sollte. Insofern würde ich schon denken, wenn sowas auftritt, dass man dem Patienten zumindest auch mal neurologisch beispielsweise vorstellt, dass man eine Bildgebung vom Kopf macht, also ein MRT macht, und dass man eventuell auch eben so eine Infektdiagnostik macht, gegebenenfalls auch nochmal ein EEG macht, also eine Stromkurve ableitet. Das wäre schon gut, aber natürlich auch eine umfassende Medikamentenanamnese, beispielsweise eine Drogenanamnese auch erhebt, um eben doch dann, sagen wir mal, behandelbare und auch potenziell unerfreuliche Ursachen eben auch erkennen und dann eben auch zumindest begrenzen oder wirklich dann auch kausal behandeln zu können. Weil eine richtige Therapie für das Alice in Wonderland-Syndrom kennen wir in dieser Form nicht. Die besteht wirklich darin, die zugrunde liegenden Erkrankungen dann zu behandeln.
Kann man denn in der Bildgebung, im MRT oder so, dann wirklich konkrete Veränderungen erkennen, die durchweg bei diesen Patienten, egal aus welchem Grund diese Symptome vorkommen, zu erkennen sind? Oder sieht man eigentlich immer nur die Ursprungserkrankung quasi, inwieweit man die halt sehen kann?
Ja, bei der Migräne zum Beispiel ist es ja unglaublich schwer. Wir haben eigentlich, wir sehen immer nur Veränderungen in größeren Gruppen, wenn wir eben Patienten mit einer Migräne mit Gesunden vergleichen. Wir haben ja wenig, zumindest bis heute noch nicht so die Möglichkeit, anhand der Bildgebung zu erkennen, ob jemand eine Migräne hat. Insofern ist das schwierig. Was man häufiger findet, das kann man vielleicht sagen, sind Veränderungen, also temporo-okzipitale oder parieto-okzipitale Veränderungen. Und im MRT, sei es eben durch Schlaganfälle, sei es auch vielleicht durch entzündliche Veränderungen im Gehirn. Und das scheinen so Strukturen zu sein, die dann anfällig machen für so ein Alice in Wonderland-Syndrom, wenn dort irgendeine Störung, sei es durch eine strukturelle Schädigung oder durch eine vorübergehende Funktionsstörung, zum Beispiel im Rahmen eines epileptischen Anfalls, dann eben zu so einem Alice in Wonderland-Syndrom führen.
Sie haben gerade schon gesagt, dass es eine wirkliche Therapie für die Symptome bisher nicht gibt. Man immer in erster Linie natürlich die Grunderkrankung therapieren muss. Ich frage mich jetzt natürlich, ob die Betroffenen die Symptome als negativ oder störend wahrnehmen, vielleicht sogar Schmerzen dabei haben, was eine symptomatische Therapie dann auf Dauer vielleicht rechtfertigen würde, wenn es eine gäbe. Was sind da so die Berichte, die Sie gehört haben?
Ich glaube, dass die Patienten eher erstmal verunsichert sind über diese Form der Erfahrung. Ja, das ist ja was sie an ihrem eigenen Sinnen zweifeln lässt, wenn plötzlich Dinge, die immer normal waren, sich plötzlich auf grotesk unnatürliche Art verändern. Das empfinden die Patienten als erstmal vielleicht verstörend. Ja. Wenn man aber über die gutartige Natur der Sachen aufklärt, können Patienten damit umgehen und können es einordnen. Ich hatte eine Patientin, die im Rahmen von Migräneattacken immer solche Phänomene hatte, und die dann eben Angst hatte, dass das auch mal in der Psychiatrie, wo sie wegen Depression behandelt wurde, schilderte und wo man sie dann gleich tatsächlich diese Symptome im Rahmen dieser Migräneattacke dann auch in diesem psychiatrischen Kontext gerückt hat. Das war für die Patientin natürlich irgendwie traumatisierend. Sie war sehr erleichtert, als ich ihr dann hinterher auch erklärt habe, dass das eher mit der Migräne zu assoziieren ist und dass es letztlich was ist, was vorübergeht. Und das hat sie dann auch als solches angenommen und dann ja, ist dann darunter auch der Leidensdruck gesunken. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Angst nimmt, dass es was Schlimmes ist und auch so diese Irritation der Patienten über diese wirklich verstörenden Wahrnehmungen, die man da hat, auch einfach dadurch eben beheben kann. Ja. Wir hatten in unserer Studie, die wir dann in Hamburg durchgeführt haben, auch noch viele andere seltsame Wahrnehmungsstörungen erfasst, von denen eben auch viele bei der Migräne aufgetreten sind. Das waren zum Beispiel Wahrnehmungen, dass sich eigentlich so unbewegliche Objekte während der Migräneattacke dann bewegt haben oder dass Farben sich verändert haben, dass plötzlich alles monochrom war oder farbigen Stich hatte. Ja, dass Gesichter als gesplittet wahrgenommen wurden, also dass sie so wie in zwei Stücke geschnitten wurden und dann versetzt aneinandergestellt wurden, dass Bilder sich umdrehen, dass man also alles 180 Grad gedreht wahrgenommen hat während der Migräneattacke. Und das sind natürlich wirklich Wahrnehmungen, die einen erstmal am eigenen Geist zweifeln lassen. Mhm. Und wenn man dann eben über die Gutartigkeit aufklärt, dann sind die Patienten auch wirklich da extrem beruhigt und brauchen dann auch in der Regel keine weitere symptomatische Therapie.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr beruhigend. Haben Sie vielleicht trotzdem schon von Patientinnen und Patienten vielleicht bestimmte Techniken, Entspannungstechniken oder Ähnliches erzählt bekommen, was Ihnen dann hilft in dieser akuten Phase wirklich dieser Symptome? Hilft es zum Beispiel, sich besonders wenigen Reizen dann auszusetzen oder besonders vielen Reizen oder irgendwie ein paar praktische Hinweise quasi, die Ärztinnen und Ärzten ihren Patienten geben können, wenn es sich herausstellt, okay, diese Symptome sind jetzt wirklich aufgrund von gutartigen, also sind jetzt nicht bösartig und es geht wirklich nur darum, die Akutphase irgendwie zu überstehen quasi, wenn man da verunsichert ist in dieser Zeit.
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich dann eine Routine zurechtlegt und wie auch immer diese Routine ausgestaltet ist, und man wird ja wahrscheinlich damit in diesen Ablauf wenig nicht eingreifen können. Ich meine, das Gute ist ja, diese Wahrnehmungsstörungen sind ja zeitlich oft begrenzt, auch in der Literatur, auch das, was mir Patienten so berichtet haben, sind die begrenzt auf ein paar Minuten, eine halbe Stunde, sowas. So eine Zeitdauer, die wir ungefähr auch von der Migräneaura kennen, und dadurch kann man das gut auch dann aushalten, weil es ja oft eben auf allermeisten Fällen auch nicht sehr häufig auftritt. Aber irgendeine Form der Routine, glaube ich, die den Patienten beruhigt, das kann man ganz individuell auswählen. Sie haben schon gesagt, beispielsweise progressive Muskelrelaxation, wenn man das sowieso beispielsweise im Rahmen einer Migränebehandlung gelernt hat. Das ist sicherlich sinnvoll, dass man was hat, an dem man sich festhalten kann, auch wenn es vielleicht oder sehr wahrscheinlich in diesen Krankheitsablauf kausal gar nicht eingreift. Dann ist es trotzdem was Beruhigendes und man hat das Gefühl, man tut was und hat das Heft des Handelns bei sich und ist nicht so ausgeliefert. Ich glaube, das ist ein guter Schachzug. Und was man da macht, das ist letztlich so ein bisschen auch den Präferenzen und auch den Fähigkeiten des Patienten vorbehalten.
Mhm. Wirkt sich das Alice im Wunderland-Syndrom denn auch irgendwie anders auf das Leben der Betroffenen aus, also zum Beispiel als Risikofaktor für andere psychische Erkrankungen?
Es gibt natürlich auch solche Phänomene bei psychiatrischen Erkrankungen, das muss man eben sehen. Und inwieweit es jetzt ein Risikofaktor dafür ist, das wage ich jetzt auch, ich glaube, es gibt die Literatur auch wirklich momentan nicht her, dass man hier Stellung zu nimmt. Aber ich denke, es muss einem klar sein, dass sowas natürlich auch im Kontext einer depressiven Erkrankung auftreten kann. Und man muss dann danach schauen. Insofern wird es immer Fälle geben, wo das eben auch vielleicht eines der, ich weiß nicht, als Erstsymptom ist mir das auch noch nicht auf den Weg gelaufen, einer depressiven Erkrankung, was einem aber zumindest auch daran denken lassen sollte. Und das wird sicherlich eben Patienten geben, die dann sich in diese Richtung entwickeln. Aber das ist jetzt da, ich glaube, dass wir da noch nicht an dem Punkt sind, dass wir von den verfügbaren Fällen sagen können, dass das jetzt ein individueller Risikofaktor für eine psychiatrische Erkrankung ist. Dafür ist diese ganze Menge an möglichen Ursachen viel zu bunt und auch zu divers, als dass man das jetzt auf eine Krankheitsgruppe fokussiert, eben als Risikofaktor jetzt identifizieren kann. Also ich glaube, da kann man das entspannt sehen und sagen, wie ich es eingangs auch gesagt habe, das ist sehr wahrscheinlich was die Patienten jetzt nicht regelhaft ihr ganzes Leben über begleitet. Bei den meisten Patienten ist es eben passagieres Phänomen, was sich dann auch wieder zurückbildet. Eben, bei Migränepatienten kann es häufiger auftreten, aber dann hat man ja auch im Rahmen der Migräneattacke dann Routinen, dass man dann auch eventuell eine Akutmedikation nimmt, dass man Entspannungstechniken lernt und dann damit dann auch umgehen kann.
Und eine vollständige Remission der Symptome ist auch zu erwarten bei einem Großteil der Patientinnen und Patienten?
Ja, also wenn Sie natürlich die Grunderkrankung behandeln, suffizient, dann können Sie damit auch die Häufigkeit dieses Alice in Wonderland-Syndrom bei den meisten Patienten eben auch dann auch reduzieren bis einschränken. Also so, dass Patienten, die sowas dauerhaft haben, eher nicht die Regel sind. Ja, das ist, bessert sich dann eben mit dem Abklingen einer akuten Infektion, bessert sich dann mit dem Einstellen einer Epilepsie, mit dem Abklingen von Symptomen eines Schlaganfalls, mit einer vernünftigen medikamentösen Einstellung einer Migräne, bessern sich dann solche Phänomene erfahrungsgemäß auch.
Da haben wir jetzt einen umfassenden Einblick in dieses wirklich kuriose Thema bekommen. Wir haben über die Prävalenz gesprochen, Grunderkrankung, wie man möglicherweise eine Therapie starten kann, in dem Sinne, dass es vor allen Dingen angebracht ist, die Patienten aufzuklären, wenn die Symptome nicht bösartig sind. Was wäre denn jetzt vielleicht noch so Ihre letzte Take-Home-Message für unsere ärztlichen Zuhörerinnen und Zuhörer?
Sie haben es gerade gesagt, den Patienten aufklären, dass das Symptom an sich nicht gefährlich ist, dass es beunruhigend ist. Aber ich glaube schon beim erstmaligen Auftreten der Sache auf den Grund gehen, dass man eben eine vernünftige Diagnostik macht und dass man eben auch wirklich schwerere oder gefährlichere Ursachen ausschließt, um eben sich dann auch den Patienten wirklich auch beruhigen zu können, dass es eben was, dass es kein Symptom einer ernsten Erkrankung ist. Das ist, glaube ich, unsere ärztliche Aufgabe, eben neben dem Beruhigen der Patienten, dass das Symptom an sich nicht gefährlich ist. Aber ich halte das für ganz wichtig, dass wir eben beim erstmaligen Auftreten was dann auch insofern ernst nehmen, als dass wir eine vernünftige, rationale Diagnostik machen, um eben sagen zu können, dass sich dahinter nichts Ernstes verbirgt. Und wenn sich was Ernstes hinter verbergen würde, dass man es dann eben auch eben dann zielführend behandeln kann.
Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall, Herr Jürgens, für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast.